Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Radio Locker, die Sendung von, aber nicht nur für Psychiatrieerfahrene beim Freien Radio Querfunk Karlsruhe. Für unsere Juni-Sendung haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Ihr hört ein ausführliches Interview mit Dr. Ulrich Kling. Er war unter anderem viele Jahre Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie hier in Karlsruhe. Es war mir eine Herzensangelegenheit, ihn zu allem, was er so macht, einfach mal befragen zu können. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist eine ganze Menge. Ich freue mich heute für Radio Locker, einen doch besonderen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Er ist ein Mensch mit langjähriger Erfahrung im psychiatrischen Hilfesystem. Er ist nämlich Psychiater. Herzlich willkommen. Möchtest du dich selbst kurz vorstellen?
Ja, das kann ich gerne machen. Mein Name ist Ulrich Kling. Ich bin schon viele Jahre im Ruhestand und trotzdem noch aktiv in diversen psychiatrischen Bereichen und auch sonst. Und ich war die letzten Berufsjahre meines langen Berufslebens seit 1991 Oberarzt in der Karlsruher Klinik für Psychiatrie in der Kaiserallee. Und die letzten Jahre war ich dort leitender Oberarzt. Und alles andere, denke ich, können wir im Interview klären.
Vielen Dank. Wie kommt man eigentlich auf die verrückte Idee, Psychiater zu werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, und bei mir hat es natürlich ganz speziellen Hintergrund. Und das war bei mir ein richtiges Aha-Erlebnis. Ich war meine letzten Studienjahre in Tübingen und wir haben dort im Rahmen unseres Psychiatriepraktikums eine Exkursion gemacht nach Weinsberg in ins psychiatrische Landeskrankenhaus nördlich von Heilbronn. Und da kamen wir um die Mittagszeit an und wurden auf so eine Station für chronisch Kranke erstmal geführt. Und dann kamen Männer in Anstaltskleidung, gerade von der Arbeit, teilweise auf dem Feld oder von sonst irgendwo, so ziemlich apathisch. Und dann kam nach einiger Zeit eine Oberärztin mittleren Alters, undefinierbar, und hat uns diese ausgebrannten Gestalten, die eigentlich auch nichts mehr zu Wege kriegen, vorgestellt, in einem Ton, der mich total erschreckt hat.
Okay.
Und weil das so was Entmenschlichendes war.
Mhm.
Und am Nachmittag wurden wir dann noch in den Hörsaal gebeten und dann hat der damalige Chef der Klinik hat uns so seine Paradepatienten vorgestellt, so ein bisschen wie im Zirkus, auch chronisch, die so ganz bizarr und verrückt waren,
ja,
aber auch so wirklich auf eine wie im Zirkus ein,
ja,
bisschen. Und
ja,
das hat mich so erschreckt.
Ja.
Und es war natürlich auch die Zeit, 1967 war das, glaube ich, wo gerade die Studentenbewegung sich entwickelt hat und viele neue Ideen auch darüber in die Köpfe der Studenten gekommen sind. Und ich war bis dahin wirklich überzeugt, ich werde ein guter Arzt, vielleicht Internist oder vielleicht auch Chirurg oder sonst irgendwas, völlig auf die organische Medizin fixiert. Ich habe auch eine Doktorarbeit geschrieben, die sogar biochemische Untersuchungen über Hormone beinhaltete. Aber dann habe ich gesagt, ich will an dieser Psychiatrie etwas ändern.
Okay.
Das kann so nicht weitergehen. Und das war mein Entschluss aus diesem Aha-Erlebnis, dass ich dann den Weg in die Psychiatrie gegangen bin.
Ich bin jetzt tief beeindruckt von dieser Schilderung, weil ich natürlich als Selbstbetroffene, wie entwürdigend damals der Umgang mit den Patienten war und dass dich das berührt hat.
Ja, das hat mich total berührt.
Ich denke, es gibt auch Menschen, die dazu gucken und denken, das gehört sich so.
Ja, ja.
Ne? Das ist ja
auch. Aber es war natürlich auch die Zeit, wo man offen war für sowas.
Ja, verstehe.
Aber es war dieses Entmenschlichende oder das Entwürdigende.
Ja.
Und dann, ja. Und das waren irgendwie, von meinem Gefühl, irgendwie noch Menschen, die es fast so ein bisschen wie im Nationalsozialismus gedacht haben.
Okay.
Ja. Obwohl das schon über 20 Jahre danach war.
Okay. Und wie war der Werdegang dann deiner
Ausbildung? Das war ja in Tübingen noch. Da habe ich Examen gemacht und habe dort auch noch meine Doktorarbeit, noch ein halbes Jahr im Labor verbracht, um meine ganzen Untersuchungen zu Ende zu bringen. Und dann habe ich den Schritt gemacht, dass ich nach Berlin gegangen bin.
Mhm.
Und habe dann noch meine chirurgische Medizinalassistenzzeit zu Ende gemacht und danach, das war im Frühjahr 1970, 55 Jahre jetzt her, dass ich mich in verschiedenen psychiatrischen Kliniken in Berlin beworben habe. Und da habe ich mich auch in der größten Berliner Klinik, in der Carbon-Fernhöfen-Klinik, beworben. Die hatte damals 2200 Patienten noch.
Boah.
Riesenanstalt im Norden Berlins. Mhm. Und dann habe ich da natürlich, bin ich mit meinen bisschen revolutionären Ideen natürlich schon auf großen Widerstand gestoßen. Und ich kann mich noch erinnern, dass irgendwann dann eine Reihe von Chef- und Oberärzten so da stand, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, und einer mit Holzbein und Kriegsversehrte, aber wirklich so.
So knochenhart kommt es jetzt rüber.
Verknöcherte Menschen, die. Und die wollten mich dann auch nicht haben. Also die haben abgelehnt und dann habe ich eine Stelle gekriegt in der Waldhausklinik im Süden Berlins, in Nikolassee, das ist in der Nähe von Wannsee. Und es war eine Klinik, die dem Theater Wenzelwerk, das ist so eine Art diakonische Trägerschaft gewesen. Und da habe ich dann angefangen im April 1970 in alten Gemäuern.
Da war ich 2 Jahre alt.
Ja und das fing dann an. Und da habe ich dann auf einer geschlossenen Männerstation meine ersten Schritte in die Psychiatrie gemacht. Und das war natürlich dann noch vor der Enquete.
Okay.
Aber die Klinik damals war natürlich irgendwie, es war eine relativ kleine Klinik mit langer Tradition, aber ohne Aufnahmeverpflichtung. Also von daher war es ein gewisser Luxus, aber wir hatten auch schwerstkranke Patienten dort. Also da habe ich schon ganz vieles erlebt und es war natürlich schon die Ära der Psychopharmakotherapie. Aber das waren damals die wirklich klassischen Neuroleptika, Antipsychotika, die mit vielen Nebenwirkungen behaftet waren. Und es war immer wieder auch Gewaltsituationen. Aber mir ist zum Glück, obwohl ich dann oft auch direkt auf solche neuen Patienten, die sehr angespannt waren und wo andere auch Angst hatten, bin ich auf die zugegangen, habe mit denen Gespräche geführt und erstaunlicherweise ist mir dort nie irgendwas passiert.
Ich habe kurz eine Zwischenfrage und zwar hast du die Psychiatrie-Enquete erwähnt. Kannst du ganz kurz den Begriff erklären für die Hörer, die nicht wissen,
was das ist? Das war, also genau die Situation, die ich so erschreckend erlebt habe in der Psychiatrie, die hat dann dazu geführt, dass die Bundesregierung eine sogenannte Enquete-Kommission Psychiatrie ins Leben gerufen hat, wo damals bekannte Psychiaterinnen und Psychiater berufen wurden. Unter anderem war auch die Frau Dr. Maria Rabe-Schwank, die ja lange Zeit hier oder viele Jahre in der Klinik hier in Karlsruhe ärztliche Direktorin war, auch beteiligt. Und diese Enquete hat dann einen Bericht im Jahr 1975 im Bundestag vorgelegt. Und da standen halt Forderungen wie Abbau der riesigen Anstalten, der chronischen Abteilungen, Öffnung in die Gemeinde. Gerade die chronisch kranken Patienten, die waren ja damals manchmal über Jahrzehnte interniert, ja. Haben da so ihr Leben mehr schlecht als recht gefristet, so wie ich die
kamen die Patienten rein, aber nicht
erlebt
mehr raus.
In Weißnitz, also da in Heilbronn. Mhm. Also. Und und das fiel in die gleiche Zeit, diese Entwicklung, wie ich meine ersten Schritte in der Psychiatrie gemacht habe. Und da gab es auch gerade im Rahmen dieser ganzen Bewegung, ich hatte ja im Vorstellungsgespräch dort in der Klinik durchaus nicht hinterm Rücken gehalten mit meinen Vorstellungen, was ich so machen wollte. Und der damalige Chef, der Arno Völke, der war dann durchaus aufgeschlossen, im Gegensatz zu den Kollegen in Reinickendorf, in der Karl-Böhnhöfer-Nervenklinik. Und der hat dann irgendwie ein, zwei Jahre später, hat er angeregt, dass wir doch in der Klinik einen Patientenclub eröffnen sollten. Und da haben wir uns dann zusammengefunden, junge Assistenzärzte, Mitarbeiterinnen aus der Pflege, aus der Ergotherapie, aus verschiedenen Bereichen, und haben dann angefangen, irgendwann abends einfach Diskussionen mit Patienten zu führen. Und dann kam natürlich alles Mögliche. Mhm. Und das wurde dann, also hat natürlich auch zu Veränderungen irgendwie auf den Stationen geführt. Und irgendwann wurde das dann der Klinik doch zu brenzlig. Mhm. Und dann gab es schon so Äußerungen, dass wir die rote Zelle Waldhaus sind. Und dass wir da, das war ja auch die Zeit, wo das Heidelberger Patientenkollektiv gegründet wurde. Und wir hatten durchaus ja auch im Hintergrund einige politische Ideen und haben das aber nicht in den Patientenclub reingebracht. Und dann ist es eskaliert, und eines Tages, bevor dann große Ferien waren und der Chef in Urlaub gegangen, gab es noch eine große Zusammenkunft mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Patientenclubs, also den Angestellten und dem damaligen Geschäftsführer und dem Chefarzt, und der, wo wir dringend gebeten wurden, doch Ruhe zu bewahren und nicht aufrührerisch irgendwo in der Klinik tätig zu sein. Und das war aber gar nicht unsere Absicht. Aber das war damals einfach, man wollte was verändern, aber doch nicht zu viel.
Ja, verstehe. Ja.
Und es kam dann sogar dazu, dass einer von den Assistenzärzten, der noch in der Probezeit war und der vielleicht ein bisschen forschter aufgetreten war, dass der gekündigt wurde.
Hoppla. Ja,
und, aber wir haben den Patientenclub dann über lange Zeit, das war eine feste Institution dann in der Klinik, und das war schon sehr toll. Also wir haben uns dann auch den verschiedenen, das war natürlich auch neu für die damalige Zeit, dass Mitarbeiter aus den verschiedensten Berufsgruppen sich zusammengetan haben und ein gemeinsames Projekt gestartet haben. Also das war damals ja noch sehr hierarchisch gegliedert.
Mir kommt es als heute noch hierarchisch vor, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wahrscheinlich, wie das damals war. Gab es ein Spezialgebiet, eine bestimmte Erkrankung, die dich besonders interessiert hat?
Ja gut, ich habe natürlich erstmal bin die verschiedenen Stationen zum Facharzt durchlaufen und da war ich halt auf offenen, geschlossenen Stationen. Und damals gab es noch keine speziellen Psychotherapiestationen, die sind auch erst gerade dann Mitte, Ende der 70er Jahre zum ersten Mal gegründet worden. Und dann, das war, weiß ich, Zufall oder irgendwas, dann kam plötzlich die Anregung, da war ich schon verharzt in der Klinik und die Anregung, dass wir doch eine Spezialstation für Abhängigkeitserkrankungen aufbauen sollten und könnten. Und wer sich dafür interessierte, und ich war gerade so an dem Punkt, wo ich überlegt habe, was will ich weitermachen, und dann habe ich mich dafür gemeldet und wir waren auch so ein Team aus den verschiedenen Berufsgruppen, haben dann uns informiert, was es da gibt. Es gab ja damals, das war in den 70er Jahren auch eine sehr fortschrittliche Einrichtung, eine Abteilung für Alkoholabhängige im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Das war damals eine ganz tolle Geschichte und das war in ganz Deutschland, also damals ja noch nicht DDR, aber in Westdeutschland und Westberlin war das eine ganz bekannte Institution. Wir haben uns da Informationen geholt, wir sind in verschiedene Kliniken in der Bundesrepublik gefahren und haben uns dort die Konzepte angeguckt und haben dann ein eigenes Konzept entwickelt. Das war allerdings noch, also das kann man sich heute kaum vorstellen, auf einer Station im Altbau, der schon an die 100 Jahre vielleicht alt war. Im ersten Stock, enge Räume, also die Räumlichkeit, es waren dann 4-Bettzimmer, zum Teil noch mit Stockwerksbetten und so. Also, aber auf dieser Basis haben wir dann einfach ein Konzept entwickelt und irgendwie bin ich dann im Suchtbereich hängen geblieben. Und bis heute ist es einfach so ein Schwerpunkt von mir. Und das war dann auch der Punkt, dass ich 1991 mich beworben habe, weil ich dann irgendwie von Berlin weg wollte, habe ich mich unter anderem auch in Karlsruhe in der Klinik beworben. Und das war dann mit ein Grund, dass ich eben da sehr viel Erfahrung hatte im Suchtbereich, dass ich die Oberarztstelle in der Kaiserallee gekriegt habe, auch mit dem Auftrag, dort eine Station für Abhängigkeitskranke, für Suchtkranke aufzubauen.
Okay. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dich als Behandler nicht kennengelernt habe, weil ich kein Suchtproblem habe. Aber mir ist sehr gut in Erinnerung, dass du Oberarzt warst. Du warst mir sehr optisch in Erinnerung, auch weil du Veranstaltungen gerne besucht hast. Zum Beispiel zum Welttag der seelischen Gesundheit und so immer sehr interessiert warst. Jetzt ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich jetzt frage, nach einem besonderen Erlebnis, gibt es ein besonders schönes Erlebnis aus der Psychiatrie? Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt ja manchmal so Erfolgsgeschichten, ne?
Ja, also ich habe schon nachgedacht. Es gibt natürlich viele Erinnerungen, die ich habe. Also es gibt zum Beispiel eine ganz kurze, das ist was ganz Spektakuläres, wo ich auch plötzlich gemerkt habe, wie eine therapeutische Intervention manchmal ganz schnell wirken kann. Ja. Das war noch in der Waldhausklinik in Berlin. Da war ich auf einer Station, wo unter anderem auch depressive Menschen waren. Das war eine Frau, die ganz schwere Depression hatte und also ganz antriebslos war. Und wir sind da gar nicht vorangekommen. Und dann haben wir mit der Frau eine Schlafentzugstherapie gemacht.
Ja.
Und ich komme am nächsten Morgen an die Pforte und diese Dame kommt mir freudestrahlend entgegen, begrüßt mich laut mit Hallo und wie geht's? Und komplett umgewandelt nach einem Nachtschlafentzug. Also das war für mich...
Das ist so schön, ganz, mal zu hören. Das ist tatsächlich manchmal
eine tolles Erinnerung, wie sowas plötzlich wirken kann.
Ja.
Und andere Dinge natürlich. Also ich erinnere mich an eine junge Frau, die war vielleicht Anfang 20, wirklich schwer krank, schizophren, die ganz schwer zu behandeln war und mit hochdosierten klassischen Antipsychotika, also Neuroleptika, behandelt wurde und schwerste Nebenwirkungen hatte. Die hat sowas von gelitten. Mhm. Und gab damals irgendwie... Es war einfach Standard, dass die ihre Medikamente nehmen sollten. Mhm. Und egal welche Nebenwirkungen. Und da hat sich schon ganz vieles verändert auch im Umgang mit der Therapie. Und das war so zwei Erinnerungen. Und ja, auch aus dem Suchtbereich, das sind jetzt vielleicht kein Einzelfall, aber ich habe dann so eine Haltung entwickelt. Es gab und gibt ja immer noch sogenannte Drehtürpatienten, die kommen und dann ein paar Tage oder ein paar Wochen bleiben und dann wieder gehen und dann wiederkommen und dann manchmal 10, 20, 30 Mal innerhalb von wenigen Jahren kommen. Und das gibt es natürlich im Suchtbereich auch gehäuft mit schweren Rückfällen. Und ich habe aber immer wieder erlebt, dass auch solche Menschen, die als Drehtürpatienten und eigentlich als unbehandelbar mit ganz schlechter Prognose eingeschätzt wurden, dass bei denen plötzlich doch, manchmal nach Jahren, plötzlich ist irgendetwas passiert. Und die haben den Absprung gekriegt. Ja, ich kann mich erinnern, das war schon in Karlsruhe, eine Frau mittleren Alters, die unendlich oft da war und, glaube ich, schon eine Betreuung gekriegt hat, weil sie gar nichts mehr hingekriegt hat. Und dann, ich weiß ich gar nicht, ob die übers Haus Boden schwingt. Irgendwann jedenfalls hat die plötzlich den Sprung gekriegt. Und dann habe ich die in der Straßenbahn irgendwann getroffen und die war munter und hat mich freundlich begrüßt und war über Jahre dann stabil. Und solche Dinge, dass man einfach die Hoffnung nicht aufgeben darf.
Ja, das ist eine sehr zuversichtliche Geschichte. Schön.
Die Haltung habe ich immer wieder vertreten, weil viele auch im psychiatrischen Bereich Tätige, nicht nur Ärzte, auch Leute aus der Pflege und so, hatten oft eine Haltung, dass also, das sind halt die Drehtürpsychiater, die kann man eh nichts machen. Ne? Ja. Die behandeln wir und dann lässt man sie wieder gehen, dann kommen
diese
sie
diese Haltung
halt
gibt es auch bei manchen heute noch.
Ja, dass aber
man
das,
so, man spricht
das ist
vielleicht,
so eine Grundhaltung von mir.
Man spricht zwar dieses Wort austherapiert vielleicht nicht mehr aus, aber denken tun sie es. Ne? Und das.
Vielleicht auch noch. Und das vielleicht. Ja, fange ich dann gleich an, weil auch noch für die Schwerpunkte. Also das ist der Suchtbereich. Und dann, da habe ich zwar nie speziell drin gearbeitet, aber das hat mich von der Theorie her auch immer sehr interessiert, Traumatisierung. Schwere Traumatisierungen, die ja durch, manche Menschen sind ja durch Missbrauch in der frühen Kindheit oder auch später im Leben seelisch traumatisiert durch Misshandlungen, durch Folter, durch langjährige Gefängnisaufenthalte oder so. Das hat mich zumindest die letzten 20, 30, 35 Jahre auch immer wieder beschäftigt. Und da erinnere ich mich, das sind jetzt, es verknüpft sich mit Erinnerungen. Mhm. Als ich meine Chirurgiestelle hatte in Berlin, die letzten 4 Monate in meiner Medizinalassistentenzeit, mhm. da hatten wir ja auch Patienten, die sich selbst verletzt haben, die in der Chirurgie dann behandelt wurden. Und dann gab es psychiatrische Konziliarärzte. Mhm. Und da war einer, der kam auch aus der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik,
ja.
die mich nicht haben wollten.
Ja.
Und da kann ich mich auch erinnern, wie schrecklich ich das fand, dass der diese Leute, diese jungen Menschen beschimpft hat. Und,
okay.
und ja, und runtergemacht hat. Und damals wusste man halt noch nichts über die Zusammenhänge oder wollte nichts wissen über ja. die Zusammenhänge. Heutzutage weiß man ja, dass gerade diese Menschen, die sich selber verletzen, die teilweise als Borderliner oder schwer traumatisiert gelten, dass man die durchaus mit Erfolg behandeln kann.
Ja.
Und das gab es damals keine Behandlung. Die wurden einfach abgeschrieben und abgeurteilt. Also was macht man einfach nicht.
Ja. Ja, tatsächlich machst du aber noch ganz viele andere Dinge, über die man sprechen könnte. Und jetzt kläre ich vielleicht auch mal die Hörer auf, warum ich den Dr. Ulrich Kling duze. Und zwar kommt es daher, dass es die Informationsberatungs- und Beschwerdestelle für Psychiatrie auch in Karlsruhe gibt und dass ich selbst da 8 Jahre ehrenamtlich tätig war und du noch ganz viel länger und immer noch dort tätig bist und wir trialogisch aufgestellt sind und man sich in diesem Team duzt. So kommt es, dass wir uns duzen.
Okay.
ja.
ja.
Wie lange bist du schon bei der IBB? Also der Informationsberatungs-
Ja, ich muss gerade mal zurückrechnen. Ich glaube seit 2008.
Ah, okay.
Es war nach meiner Berentung.
Und das machst du ehrenamtlich?
Das mache ich ehrenamtlich, genau.
Ja, ja.
Und wir machen dort Sprechstunde, Beratungen und haben Kontakt mit Kliniken, mit Institutionen.
Ja.
Ja. Und ansonsten bin ich immer noch, also sowohl im fachlichen Bereich als auch sonst immer noch in diversen Bereichen aktiv. Also ich kann vielleicht sagen, mache ich schon seit meiner Kliniktätigkeit. Mhm. Ich bin psychiatrischer Konziliararzt in der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe. In der Riefstahlstraße, die ist nicht weit von der Klinik in der Kaiserallee weg.
Ja.
Und das mache ich jetzt schon seit über 25 Jahren, dass ich dort jetzt inzwischen schon lange 2-mal im Monat, also oder alle 2 Wochen, mittwochs vormittags eine Sprechstunde abhalte für psychisch kranke Straftäter. Das ist ja eine Untersuchungshaftanstalt für Männer. Und da werden wir, also das, da mache ich keine Suchttherapie, sondern das ist richtig psychiatrische Konziliartätigkeit, wo ich einfach, wo mir Menschen vorgestellt werden, Männer, meistens jüngere Männer, die dort in U-Haft sind und die in irgendeiner Weise psychisch auffällig sind, Probleme haben, und da kommt mir alles in die Quere. Erst kürzlich war ein hochpsychotischer junger Mann, der randaliert hat, der dann in die Isolierzelle musste, weil gar nichts mehr. Und dann haben wir den rausgelassen. Und dann, als ich mittags dann aus dem Haus wollte, haben sie mich nochmal gerufen. Dann hatte der in seiner Zelle, wo er dann vorübergehend verlegt wurde, schon den Fernseher gegen die Wand geschmissen.
Boah.
Hoch erregt.
Okay.
Und das ist dann oft schwierig, weil auch manche von den jungen Männern lehnen dann ab, irgendwie Medikamente einzunehmen zur Beruhigung. Und das ist schon eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Aber viele sind auch belastet durch die Haft natürlich.
Ja.
rausgerissen aus ihrem alltäglichen Milieu. Und es ist schon eine sehr interessante,
ja,
und aber auch manchmal erfolgreiche Tätigkeit. Wenn man denkt, man kann da nichts bewirken, das ist nicht so.
Ja. Ich höre jetzt auch, wie verständnisvoll du über die Aggressivität sprichst, sie entstehen kann. Ne? Ja. Zum Beispiel finde ich wieder ganz, ganz spannend, so nah am Menschen und sich du den Menschen ja auch erreichen möchtest.
Ja, und manchmal schaffe ich das auch.
Ja,
also
ich bin total beeindruckt. Ja.
Und wo ich auch noch tätig bin, seit etlichen Jahren, das ist glaube ich inzwischen auch schon an die 10 Jahre, als Beratungsstellenarzt in der Beratungsstelle der Diakonie für Suchtkranke. Und da betreue ich auch Menschen, die dort ambulante Reha machen. Ich mache Aufnahmeuntersuchungen, mache mit dem Team Besprechungen und ja, das ist auch eine ganz interessante Tätigkeit, wo ich natürlich meine langjährige Erfahrung im Suchtbereich auch gut einbringen kann.
Ja, wie wichtig, ja. Darf ich die Frage stellen, ob deine Tage auch nur 24 Stunden haben, bei all dem, was du noch tust?
Ja, ich mache natürlich sonst auch noch. Also, ich komme schon zum Schlafen. Okay. Aber ich mache ja auch noch Dinge, die mir außerhalb der Psychiatrie Freude machen. Und
da komme ich gleich noch dazu. Ich hätte aber tatsächlich noch eine ernsthafte Frage. Und zwar, in unseren Sendungen greifen wir immer häufiger schwere Ereignisse auf, die in den Medien vorrangig und immer wieder den sogenannten psychisch Kranken zugeschrieben werden. Und es kommt bei Polizeieinsätzen immer öfter zu Todesfällen, sodass Menschen in psychischen Ausnahmezuständen von der Polizei vielleicht sogar erschossen werden. Wie erlebst du das aus deiner Perspektive?
Also ich finde das sehr erschreckend.
Ja.
Aber manchmal verstehe ich auch die Polizei, wenn die sich bedroht fühlen und nicht entsprechend gut geschult sind, wie sie mit solchen Menschen umgehen.
Ja.
Und es ist natürlich auch in dieser Zeit, wo zum Beispiel in Amerika, da ist es ja gang und gäbe, da kümmern die sich gar nicht groß, dann wird, wenn einer aggressiv wird, wird er halt erschossen.
Ja.
Da gibt es ja natürlich auch viel mehr Schusswaffen von Seiten
derjenigen,
die Polizei bedrohen.
Ja.
Aber wir müssen aufpassen, dass solche Tendenzen nicht bei uns auch Fuß fassen, sondern dass wir wirklich immer wieder gucken, die Polizei zu schulen, zu gucken, wie sie mit solchen hocherregten Menschen, die Aggression ist ja meistens Ausdruck von einer tief sitzenden Angst, dass sie sich selber bedroht fühlen und dann quasi sich gegen jemanden zur Wehr setzen, der eigentlich sie unterstützen will, aber von dem sie sich massiv selber bedroht fühlen. Und dann kommt es zu der Gegenreaktion. Das ist eigentlich das Übliche. Und dann ist es wichtig, zu gucken, wie kann man mit so einem Menschen umgehen, dass er dann zur Ruhe kommt.
Ja.
Das ist oft schwierig.
Ja.
Also, und gelingt auch nicht immer.
Wir tauschen uns oft aus. Leider passiert ja im Moment sehr viel in diese Richtung. Wir tauschen uns oft aus und haben auch immer wieder überlegt, wäre es nicht besser, es würde ein Krisenteam geben, das diese Personen vielleicht versucht abzuschirmen, anstatt dass man die Polizei bewaffnet dorthin
schickt. Also ich war ja in Berlin. Bevor ich dann nach Karlsruhe ging, habe ich 5 Jahre im sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet.
Ja.
Und dort in Berlin ist es eine Dienststelle im Gesundheitsamt. Also nicht wie in Baden-Württemberg, so eine gemeinnützige Geschichte. Und wir hatten auch hoheitliche Aufgaben. Wir mussten auch Menschen gegen ihren Willen unterbringen und dann Zwang ausüben und so. Mhm. Und da gab es auch schon damals, das war Ende der 80er Jahre, gab es Überlegungen, so ein Krisenteam aufzustellen.
Okay.
Aber das ist zum einen teuer.
Ja.
Und zum anderen ist es auch schwierig, die entsprechend geeigneten Leute dafür zu finden. Die müssen ja quasi eine Bereitschaft rund um die Uhr haben.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Krisenteam dann vielleicht mit der Polizei zusammen oder sowas das macht. Aber ich glaube, es gab, glaube ich, auch schon in den 90er Jahren in Karlsruhe mal so eine Idee, was da nicht zustande kam. Also das ist ganz schwierig in die Praxis umzusetzen. Grundsätzlich finde ich sowas natürlich toll, wenn es das gäbe. Mhm. Und in Berlin war natürlich der sozialpsychiatrische Dienst, wo ich gearbeitet habe, der hat einen Teil dieser Funktion übernommen. Mhm. Also wir wurden zum Beispiel, wenn irgendjemand eine Meldung kam aus einer Wohnung, dass da jemand aggressiv ist oder so, dann sind wir da hingefahren und haben vor Ort geguckt. Also, aber wir haben halt nicht außerhalb der Dienstzeiten, also solche Geschichten passieren ja häufig abends und in den Nachtstunden und am Wochenende.
Ja.
Und da waren wir natürlich nicht im Dienst und konnten auch nicht einschreiten. Aber zu den normalen Dienstzeiten haben wir solche Sachen übernommen und haben dann vor Ort geguckt. Mhm. Da ist ein Arzt und eine Sozialarbeiterin hingefahren in der Regel und haben geguckt und dann, je nachdem, manchmal mussten wir auch die Polizei zur Hilfe holen, aber dann waren wir halt mit dabei und konnten deeskalierend eingreifen.
Ja.
Und das wäre natürlich wichtig, aber...
Das würde natürlich auch Leben retten.
Genau, ne? Das könnte durchaus Leben retten.
Ja. Vielen Dank für diese Stellungnahme. Tatsächlich würde ich jetzt gerne fragen, was macht ein Psychiater, um psychisch gesund zu bleiben?
Ja, es gibt ja immer solche, oder gab es Theorien, dass ein Psychiater eigentlich gar nicht selber psychisch gesund sein kann, da wäre er sonst seinen Beruf gar nicht ergreifen.
Das darf
würde.
Ich jetzt gar nicht sagen.
Gut, man lernt natürlich seine eigenen Macken und Schwächen und Stärken auch kennen, wenn man in der Psychiatrie arbeitet und wenn man dann auch psychotherapeutisch sich ausbilden lässt, dann ist es ja Voraussetzung, dass man sich selber auch besser kennenlernt. Aber ich mache natürlich eine ganze Menge noch nebenher, außer dem, was ich jetzt beruflich noch, was allerdings jetzt, also das ist, das klang vielleicht viel, was ich gesagt habe, aber im Endeffekt, das, was ich da mache, das ist ja in der Woche vielleicht maximal 10 Stunden. Aber manche Wochen auch nur 2 Stunden.
Aber es ist oder, auch eine
aber
belastende
dann
Art.
Mache ich, ich singe seit vielen Jahren im Chor.
Ach.
Und habe auf meine alten Tage jetzt noch angefangen, wieder Klavierunterricht zu nehmen. auf dem Klavier meiner Mutter, was inzwischen über 100 Jahre alt ist und was ich über meine Schwester wieder gekriegt habe. Da dachte ich, bevor das verstaubt in Zimmer, setze ich mich da lieber wieder hin. Und das ist durchaus eine Herausforderung manchmal. Und dann, ich bin auch gern in der Natur, habe einen großen Garten, der manchmal allerdings auch eher Last als Lust macht. Aber dann pflege ich Pflanzen, viele Pflanzen. So ein spezielles Hobby, dass ich seit vielen Jahren, Jahrzehnten Kakteen züchte und pflege, ein Gewächshaus habe und jetzt auch noch ein Freilandbeet mir angelegt habe vor ein paar Jahren. Das macht mir große Freude und da komme ich dann auch, das ist ein bisschen was Meditatives auch, dass ich da zur Ruhe komme und dann habe ich natürlich
anstatt,
Freunde.
Anstatt Mandala malen, ne?
So ist das in etwa, ja.
Okay.
Dann, mein Garten ist zu groß eigentlich für mich, aber ein Teil pflege ich sehr kämpfe dann auch immer gegen Unkraut. Und
das Schöne am Unkraut ist ja, dass es immer wieder kommt. Ne?
Das ist wirklich manchmal wie ein Sisyphus.
Ja.
Wenn man an der einen Ecke weiter ist, dann kommt es an der nächsten Ecke schon wieder so groß gewachsen.
Ja.
Also das, ja.
Aber du wanderst auch.
Ich wandere auch. Letztes Jahr habe ich nochmal, nachdem ich meine beiden Knie habe erfolgreich operieren lassen, habe ich nochmal eine richtig große Trekkingtour in Nordindien, in Ladakh gemacht, im nördlichen Himalaya. Und das ging auch ganz gut, aber ich...
Nennt man das noch Wandern im Himalaya? Das klingt mehr nach Bergsteigen.
Bergsteigen ist was anderes. Bergsteigen mache ich nicht. Bergsteigen ist ja Klettern und im Eis und in gefährlichen Ausgesetzten. Nee, die Wege waren ganz harmlos. Also aber die Höhe halt. Okay. Und da war ich dann bei 4.400 muss ich dann doch umkehren, weil ich Probleme mit dem Sauerstoff gekriegt habe. Was ich früher, ich habe ja früher auch im Himalaya schon Trekkingtouren gemacht und da war das, und auch in Südamerika, auf dem Altiplano, für ganz viel gereist. Und da hatte ich eigentlich mit der Höhe nie Probleme, aber ich bin jetzt halt auch einige Jahrzehnte älter als damals und irgendwo habe ich nicht an meine Grenzen geraten, aber es war trotzdem toll, da mit vielen Menschen Begegnungen zu haben, Einheimischen, aber auch von unserer Gruppe und in der Natur zu sein, aber dann auch viel Kultur, buddhistische Kultur und Religion zu erleben und sowas. Das war nochmal ein ganz tolles Erlebnis letztes Jahr.
Ich bin total geflasht von dem vielen, was wir jetzt besprochen haben. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, weil du mal die Möglichkeit hast, im Radio zu sprechen? Vielleicht, was gut wäre für die Psychiatrie in der Weiterentwicklung?
Ja, also wenn ich mir die Psychiatrieentwicklung angucke, dann bin ich ein bisschen zwiegespalten.
Okay.
Zum einen gibt es ganz tolle Fortschritte, sowohl was jetzt die biologische Psychiatrie anbetrifft und auch Erkenntnisse über Hirnfunktion und auch Medikamente, die neu entwickelt werden. Aber andererseits gibt es natürlich auch Riesenfortschritte in den letzten Jahrzehnten in der Psychotherapie. Also gerade zum Beispiel solche Menschen mit Traumatisierung, die jetzt heutzutage einfach oft auch ganz mit Erfolg behandelt werden können. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass vor allem in Kliniken mir so scheint, dass das Prinzip der Beziehung, also für mich ist so ein ganz zentrales Element der psychiatrischen Arbeit eine Kontinuität in der Beziehung.
Ja.
Auch eine personelle Kontinuität in der Beziehung. Und das ist heutzutage oft nicht mehr so gegeben, natürlich durch Teilzeitarbeit und öfter Therapeutenwechsel. Und das macht es natürlich bei allen Fortschritten wiederum schwierig. Manche Menschen, die gerade auf eine langfristige Beziehung, der chronisch Kranke, die ja auf eine langfristige Beziehung eigentlich angewiesen sind, dass die dann irgendwie in Gefahr laufen, das Netz zu fallen. Das ist sowas, was ich im Hinblick auf die Psychiatrieentwicklung sehe. Und ich merke auch, also die Erfahrung zeigt sich bei mir, dass bei allen guten Möglichkeiten, die wir haben, es immer noch auf die einzelne Persönlichkeit ankommt.
Ja.
Ob jemand eine Beziehung zum Patienten, zum Klienten aufbauen kann und auch eine Beziehung zu Teammitgliedern oder ob das nicht gelingt. Und das ist so entscheidend, auch für eine Klinik zum Beispiel, welche Menschen da arbeiten.
Ja.
Auch welche, was für eine Leitung da ist.
Ja.
Und das hat mit einer guten Ausbildung auch nur oft nur begrenzt was zu tun, sondern das ist das zutiefst Menschliche, was da eine Rolle spielt und was man ein Stück weit lernen kann, aber nicht alles kann man lernen.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Dr. Ulrich Kling, für dieses herzerwärmende, so habe ich es empfunden, Interview für Radio Locker.